Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlegel.
Herzlich willkommen. Eine krümelbedeckte Kaffeetafel, vollgestopfte Aschenbecher, wild herumliegendes Besteck. Egal, wie so ein Tisch nach dem Essen ausgesehen hat, der Schweizer Daniel Spöri hat Kunst daraus gemacht. Der Begründer der sogenannten Eat Art ist gestern im Alter von 94 Jahren gestorben. Mit seinen Fallenbildern, diesen auf den Tisch geklebten alltäglichen Essenssituationen, die er dann an die Wand gehängt hat, ist er berühmt geworden. Ernste Werke sind das, sagt Kunsthistoriker Klaus Albrecht Schröder.
Die Fallenbilder sind für mich keineswegs ein Ausdruck einer lebensbejahenden, lebensfrohen Runde, wo gezecht, gelacht und getanzt wird, sondern dass das Biotop, in dem das entstanden ist, die Schrecken des Zweiten Weltkriegs waren. Und dass der Zufall auch darin eine Rolle spielt, die wir letzten Endes meistens verdrängen. Wir verdanken unsere Karriere doch nur uns selbst, unserem eigenen Leistungswillen und nicht zufälligen Wegmarkierungen oder Hilfeleistungen. Das alles kann, das alles soll man sogar mitreflektieren, wenn man vor seinen Fallenbildern steht.
Ja, und an den Schöpfer dieser Werke, den Objektkünstler Daniel Spöri, erinnern wir gleich bei Fazit. Außerdem schauen wir auf die Resolution gegen Antisemitismus, die heute nach langem Ringen im Bundestag verabschiedet wurde. Und dann geht's ans Burgtheater nach Wien. Dort hat der neue Direktor Stefan Bachmann mit dem Manhattan Project das erste Mal in seinem eigenen Haus inszeniert. Er hat Reste von Mahlzeiten auf einen Tisch geklebt, an die Wand gehängt und essbare Kunstwerke erschaffen, die von seinen Gästen eben verzehrt wurden. Der rumänisch-schweizerische Künstler Daniel Spöri ist gestern im Alter von 94 Jahren gestorben. Damit geht einer der bedeutendsten Vertreter der Objektkunst und ein Mitbegründer der Künstlergruppe Nouveau Realisme. Sabine Oelze erinnert an den Künstler, der sich mit einer durchaus pragmatischen Haltung durch seinen Alltag bewegt hat.
Ja, nirgendwoher ein Stipendium oder eine Altersversorgung. Ich lebe von dem, was Gott sei Dank funktioniert.
Sagte Daniel Spöri bei einem Besuch in seiner Wohnung in Wien vor einigen Jahren. Funktioniert hat der Künstler auf vielen Gebieten. 1954 steht er als Balletttänzer am Schauspielhaus in Bern auf der Bühne. 2 Jahre später führt er Regie am Landestheater Darmstadt, um kurz danach schon eine Zeitung für konkrete Poesie herauszugeben. Seine Taktik, alles testen, was den Erfahrungshorizont erweitert. 1958 zieht er nach Paris um. In der Hauptstadt der Künste entwickelt Spöri das Multiple, ein kleines Auflagenobjekt, preiswert, beweglich, banal. Sein Durchbruch als Künstler. 1960 unterzeichnet er gemeinsam mit Jean Tinguely, Armand, Niki de Saint-Phalle und anderen Kollegen das Manifest der neuen Realisten, des Nouveau Realisme.
In Paris habe ich schon die ganzen Leute kennengelernt und war dann auch wieder dort. Und dort bin ich plötzlich zu dieser Gruppe gestoßen, den neuen Realisten. Und da war ich halt an guter Stelle, weil das alles meine Freunde waren. Und ich war dann Mitglied davon.
In Paris startet er auch mit der Produktion der Tableau Piège, der Fallenbilder. Er klebt abgegessene Teller auf Holzplatten und hängt sie als Kunstwerke an die Wand. Teller, Löffel, Zigarettenstummel, Weinflaschen stülpen sich dreidimensional in den Raum. Es entstehen surreale Statements gegen Vergänglichkeit und Verfall.
Diese Zeit, wo ich nicht wirklich hungrig war, aber ich hatte auch nicht immer so den gedeckten Tisch. Deswegen hat mich schon das Essen auch später interessiert.
Geboren wird Spöri als Sohn einer Schweizerin und eines Rumänen am 27. März 1930 in der Donaustadt Galati. Sein Taufname lautet Daniel Isaac Feinstein. Der Vater ist ein zum Protestantismus konvertierter Jude, der von den deutschen Faschisten 1942 umgebracht wird. Die Mutter flüchtet mit ihren Kindern nach Zürich, wo Spöri von seinem Onkel adoptiert wird. So wird aus Daniel Isaac Feinstein Daniel Spöri.
Wir waren 6 Kinder und ich war der Älteste. Ich war 10, als er starb. Ich wurde auch aus allen Schulen herausgeschmissen. Ich war zuerst in einer deutschen Schule. Mit Feinstein konnte man damals nicht in einer deutschen Schule sein. Dann kam ich in eine rumänische Schule Und die wurde dann auch langsam faschistisch und dann kam ich in eine jüdische Schule und weil ich kein Jude war, die Mutter zählt ja, und ich war nicht beschnitten und hatte auch keine jüdische Religion, wurde ich dort auch rausgeschmissen. Und da war ich so ein verwildertes Straßenkind.
Ende der 60er Jahre zieht Spörri nach Düsseldorf und eröffnet ein Restaurant und eine eigene Galerie am Burgplatz, einen Steinwurf von der Düsseldorfer Kunstakademie entfernt. Und er produziert weitere Fallenbilder. Jeden Tag entsteht aus den abgegessenen Tischen des Restaurants ein Kunstwerk. Die Eat Art, die Esskunst, spricht alle Sinne an. Das Restaurant verwandelt er in ein Langzeit-Happening. Josef Beuys kocht für die Gäste, Ben Vautier veranstaltet ein 24-Stunden-Fasten. Und es stehen ungewöhnliche Gerichte auf der Speisekarte.
Und da gab es Bienen und was immer, eben auch Elefantenrüssel, das waren Scheiben geschnittene. Also da rief einmal einer an und ein Zoo konnte ihn nicht bändigen. Und das haben wir dann tiefgefroren und hatten dann Elefantenrüssel auf der Karte.
1972 steigt Spörri aus dem Restaurant in Düsseldorf aus und nimmt eine Professur an der Akademie in München an. 6 Jahre später kehrt er wieder ins Rheinland zurück, als Professor der Kölner Werkschule. In dieser Zeit entsteht auch das Dinner Hommage à Karl Marx, so hieß damals der Direktor der Kölner Werkschulen. Eingeladen sind nur Menschen mit einem prominenten Namen. Es treffen sich die Johann Wolfgang Goethes, Friedrich Schillers und Richard Wagners von Köln.
Heine gibt es und Kleist gibt es und Schiller sowieso und eben auch Goethe. Und ich glaube, ein Türke, der hieß Hamlet, aber das spricht sich wahrscheinlich ganz anders aus. Aber am Schluss waren es dann etwa 30.
Gäste empfing Spörri bis zuletzt gerne. Jedes Frühjahr lud er zur Eröffnung in seinen Skulpturengarten Il Giardino nach Italien ein. Kunst war für Daniel Spörri auch die Kunst zu überleben. Nun ist er im Alter von 94 Jahren in seiner Wahlheimat Wien gestorben.
Sabine Oelze hat an Daniel Spörri erinnert, der nicht nur in der Objektkunst Spuren hinterlassen hat. Er war auch Tänzer, Pantomime, Galerist, Verleger oder Obststandverkäufer. Und heute Nachmittag habe ich mit Klaus Albrecht Schröder gesprochen. Er ist Kunsthistoriker und Generaldirektor der Albertina Wien. Und ich habe ihn gefragt, wie Spörri von all diesen unterschiedlichen Einflüssen und Berufen als Eat-Art-Künstler geprägt wurde.
Ich bin gar nicht sicher, ob tatsächlich der Koch, und er war ein leidenschaftlicher Koch und ein exzellenter Koch, nach allem, was man hört und weiß. Ich selbst bin von ihm nie bekocht worden, obwohl ich ihn ganz gut kannte. Wahrscheinlich ist es schwer zu entscheiden, was früher war, die Henne oder das Ei. Er hat seine Leidenschaft für das Kochen in eines Tages als Gastgeber dazu gebracht, das Fallenbild zu erfinden, oder ist aus dem Fallenbild schließlich die Leidenschaft entstanden, viele Gäste einzuladen und dann diese Konstellationen, die sich am Tisch ergeben haben, als Dokument einer Gastfreundschaft, eines Gastmahls festzuhalten. In jedem Fall ist dieser Schritt ein revolutionärer gewesen. Dass man dem im Nachhinein als Objektkunst, als eine aktionistische Kunst letzten Endes auch die Ehrenbezeichnung der Nouveau Realist gegeben hat, ist für mich fast sekundär. Er hat tatsächlich dem Zufall in einer Weise zur Durchsetzungskraft der Kunst verholfen, wie das vorher keiner getan hat. Interessanterweise stand das aber nur am Anfang. Daniel hat nach einigen Jahren tatsächlich auch diese Essen inszeniert und schließlich sogar ganze Tische inszeniert, denen gar nicht davor ein reales Ereignis, eine reale Handlung mit einem zufälligen Ergebnis der Konstellation von Gegenständen auf einem Tisch vorhergegangen ist. Etwa wenn er Spielzeuge so arrangiert hat und ein entsprechendes geviert, dass man denkt, da könnte ein Kind gerade gespielt haben, aber das war nicht der Fall. Am Anfang steht aber dieses Vertrauen in den Zufall und der Wille, das zu dokumentieren, was von einem Ereignis, einem ephemeren, vorübergehenden Ereignis für alle Ewigkeit bleiben kann.
Ein Mensch mit Vertrauen in den Zufall. Ich würde da ganz kurz ausholen und erzählen, dass ich in der Schulzeit auch mal so ein Fallenbild machen musste. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie schwer es allen fiel, wirklich dem Zufall zu vertrauen. Man fängt dann irgendwie doch direkt an zu inszenieren, Dinge wieder rumzuschieben. Was glauben Sie, woher kam diese Eigenschaft, dem Zufall zu vertrauen bei Spörri?
Die Aleatorik spielt natürlich von John Cage über Robert Rauschenberg in der Musik wie in der bildenden Kunst nach dem Zweiten Weltkrieg insgesamt eine große Rolle. Dass Humanität, dass der wissenschaftliche medizinische Fortschritt nicht zu einem humaneren Ereignis geführt hat. Darüber haben uns die Konzentrationslager, die Bomben, der Zweite Weltkrieg schmerzhaft belehrt. Dass das Leben nicht gestaltbar ist, nicht planbar ist, hat insgesamt viele Künste von der Literatur auch als Nachwehen des Surrealismus bis zur bildenden Kunst animiert, dann überhaupt dem nicht geplanten, dem zufälligen Raum zu geben. So gesehen war das Biotop, in das hier die Nouveau Realists, die etwa Plakatwände abreißen und dabei auch nicht alles bis zum Ende planen können, was darunter liegt, gar nicht im Vorhinein wissen und sichtbar machen, hat dieses Biotop des Zweiten Weltkrieges eine Rolle gespielt, die wir nicht unterschätzen dürfen. Da schlägt sich auch der Zeitgeist nieder, der gegen alles Rationale, Planbare ein gesundes Misstrauen entwickelt hat angesichts dessen, was mit der Welt geschehen ist.
Sie haben ihn ja gekannt. Sie haben schon erzählt, dass er eben auch ein leidenschaftlicher Gastgeber war. Aber war das ein Zufall, wie Sie ihn kennengelernt haben oder wie ist das passiert?
Das war wahrscheinlich tatsächlich ein Zufall, denn ich habe ihn, glaube ich, in den frühen 90er Jahren kennengelernt, weil er zu einer Ausstellungseröffnung gekommen ist. Er war ja befreundet mit einigen der führenden österreichischen Künstlern. Er war ja für mich fast ein Halbösterreicher am Ende seines Lebens. Und bei einer Arnulf-Rein-Ausstellung war er ebenso zu sehen wie bei einer Maria Lasnik-Ausstellung. Sein Bildungshunger, sein Durst nach Neuem, nach anderen, hat ihn nicht abgehalten, die Kunst seiner Kollegen zu kennen und zu bewundern. Dazu kommt, dass er natürlich mit den Wiener Aktionisten, mit Hermann Nitsch, auch ganz, ganz eng war. Und das sind auch meine Freunde.
Wie haben Sie ihn dann erlebt, auch als Mensch?
Ich persönlich habe ihn als sehr, sehr ruhig, ich nenne ihn jetzt nicht scheu, aber zumindest zurückhaltend und skeptisch erlebt. Also das mag, als Gastgeber habe ich ihn ja nie erlebt, ich war bei ihm nie eingeladen, aber wenn ich ihn so getroffen habe, habe ich mir gedacht, er ist sehr skeptisch, allem und jedem gegenüber. Vielleicht hat er dazu Grund. Vielleicht ist das ein Charaktermerkmal gewesen, aber dieser Skeptizismus ist ja, wenn man genau nimmt, auch in seiner Kunst angelegt. Die Opulenz so eines Mahls und seiner Reste, Leftover Wine, ist ja nicht unbedingt der Ausdruck des Optimismus. Man steht da vor einer Tafel, die einen mit Sicherheit nicht mehr sättigt. Man steht vor den Resten eines Ereignisses, an dem man nicht teilhat. Das hat ja nicht nur etwas, ich dokumentiere, wer da war, da muss ich ohnehin genau die Gäste kennen, die Gästeliste lesen, sondern ich nehme etwas teil, das wirklich fast unansehnlich ist. Das sind schmutzige Teller, das sind ausgetrocknete Kaffeetassen, das sind angefüllte Aschenbecher, die man bei ihm findet und vor dem steht man. Das ist nicht die Kunst, die wirklich lebensfroh, vital und optimistisch einen stimmen mag, sondern fast nachdenklich, dass immer nur ein sehr unanschaulicher Rest vom Menschen bleibt. Auch dann, wenn er Gastgeber oder Gast ist.
Was begeistert Sie persönlich dann an seinem Werk?
Tatsächlich dieses Nachdenken darüber, was bleibt. Was bleibt? Das kann ein unglaublich großer Sarg sein. Das kann ein ganz bescheidener, wie von Kaiser Josef II. Sein. Aber was bleibt von einem Essen, an dem man 6-7 Stunden gewerkt hat, indem man 2 Stunden dann gegessen hat, das schaut dann immer gleich aus. Mager, dünn und ein Rest, der nicht mehr auch nur eine Ahnung davon gibt, wie fröhlich die Gemeinschaft einmal gewesen sein mag. Es bleibt eine große Nachdenklichkeit, eine Melancholie. Und ich habe ihn persönlich, wenn ich ihn getroffen habe, auch als einen unglaublich nachdenklichen Menschen erlebt.
Ja, was bleibt? Diese Frage nehme ich jetzt gern nochmal auf. Wen hat Spörri beeinflusst? Was glauben Sie, wird von seinem Werk bleiben?
Es bleibt von seinem wie von dem der anderen Nouveau Realist, das in gewissermaßen mit einem Bedauern, muss ich das sagen, dass natürlich die Objets Trouvés, das Ready-Made, dass das zu einer Landplage geworden ist, was einmal wirklich als revolutionärer Antikunstakt gesehen worden ist. Da ist nicht komponiert, da wird nicht studiert, da hilft einem nicht das Zeichnen nach Gipsen. Man weiß nicht, wie die Technik der Öl- oder Temperamalerei geht, sondern man macht etwas, was geradezu dem Kunstbegriff konventionellerweise ins Gesicht schlägt. Und das ist auf einmal zu einer Landplage geworden. Nachdem einmal das Fallenbild erfunden war, haben unendlich viele Künstler in seinem Wasser dann irgendeinen Gegenstand aus ihrem Leben zu einem Metapher, zu einem Symbol erklärt und ausgestellt. Aber eines ist auch sicher, die Befreiung der Kunst von den Konventionen der traditionellen Mittel, die über Jahrtausende allein die Kunst bestimmt und definiert haben, diese Befreiung ist geblieben und ist ein Befreiungsschlag, den man ihm daher auch als eine heroische Tat zuschreiben kann.
94-jährig ist er verstorben. Daniel Spörri, der Begründer der EatArt. Klaus Albrecht Schröder war das über einen skeptischen Künstler. Seit gestern Nacht gehört Deutschlands erste Ampelkoalition auf Bundesebene der Vergangenheit an. Aber in der ersten Plenarsitzung nach dem Ampelaus hat der Bundestag einen Antrag zum Schutz jüdischen Lebens verabschiedet. Das Ziel der Resolution gegen Antisemitismus, jüdisches Leben in Deutschland zu schützen. Seit über einem Jahr wurde um den Antrag mit dem Titel »Nie wieder ist jetzt« gerungen und diskutiert. Wladimir Balzer berichtet.
Eigentlich sollte es ein langer Sitzungstag werden im Bundestag, aber daraus wurde nichts. Statt 18 Tagesordnungspunkten gab es heute nur 3. Der Rest wurde gestrichen. Es gab eine Debatte zum Ausgang der US-Wahl, es gab die Vereidigung des neuen Finanzministers und eine Resolution, die über ein Jahr zwischen Union und den ehemaligen Ampelfraktionen ausgehandelt wurde und den Kampf gegen Antisemitismus verstärken will, angesichts der Bedrohungen für jüdisches Leben und für den Staat Israel. Bis auf das BSW stimmten alle zu. Auch die AfD. Die Linke enthielt sich. Dirk Wiese war Verhandlungsführer für die SPD.
Es ist richtig, dass wir hier dieses Zeichen gemeinsam setzen und bei allen Meinungsverschiedenheiten es Themen gibt, über die wir nicht streiten, sondern wo wir parteiübergreifend und zusammen handeln. Und da bin ich allen hier im Haus sehr dankbar.
Einig waren sich alle Redner in der über anderthalbstündigen Debatte, dass jüdisches Leben mehr denn je bedroht ist und stärker geschützt werden müsse. Dazu sollten alle verfügbaren Mittel eingesetzt werden, auf der Grundlage von Strafrecht und von Sicherheit in Haushaltspolitik. Es wird aber kein explizit neues Gesetz verlangt, zumal dieser Beschluss selbst nur symbolischen Charakter hat. Er ist ein Zeichen. Das Ziel einte die Redner, aber nicht alle Mittel. Kern der Auseinandersetzung: die Definition von Antisemitismus. Die Resolution legt sich darauf fest, dass auch der Staat Israel Ziel von Antisemitismus sein kann, wenn er als jüdisches Kollektiv verstanden wird. Für Sevim Dadelen vom BSW ist die Festlegung falsch.
Sie wollen eine wissenschaftlich umstrittene Antisemitismus-Definition staatlich postulieren und auch die Kritik an der in Teilen rechtsextremen Regierung des israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu wird so unter den Verdacht des Antisemitismus gestellt.
Zahlreiche Vertreter der Kultur- und Wissenschaftswelt befürchten eine Einengung ihrer Freiheiten, gerade in der Zusammenarbeit mit Vertretern aus arabischen oder muslimischen Ländern.
Ampel und Union isolieren Deutschland international immer weiter so. Welch ein fatales Zeichen.
Das führte Oliver Kaczmarek von der SPD dazu, noch einmal den Wert der Wissenschaftsfreiheit zu betonen, der in der Debatte um die ehemalige Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger und die Fördergeldaffäre aufgekommen war.
Das entscheidende Kriterium für die Vergabe von Fördermitteln ist Exzellenz. Und was exzellent ist, das wird durch wissenschaftsgeleitete Verfahren in der Wissenschaft selbst entschieden. Wir sichern die Wissenschaftsfreiheit. Das muss auch ein Signal von dieser Debatte heute sein.
Der Vorwurf der Kritiker dieser Resolution war, dass sie nicht genug gehört worden seien. Das zog sich bis in die Fraktionen von Grünen und SPD, wo sich einige Abgeordnete gegen die Resolution stellten. Gerade bei den Grünen war der Passus umstritten, der Antisemitismus in migrantischen Communities kritisiert. Lamia Kador von den Grünen hat mitverhandelt.
Der nachhaltige Schutz jüdischen Lebens gelingt nur, wenn wir alle Gruppen mitdenken. Das betrifft gerade auch muslimisch-migrantische Milieus, die mit einbezogen und mitgenommen werden müssen, in dem Bewusstsein, dass auch sie marginalisiert sind.
Doch die lauteste Kritik stammt aus der Kulturwelt, wo Petitionen mit tausenden Unterschriften kursieren. Dort wird die Angst um die Kunstfreiheit formuliert. Dem antworteten die Befürworter der Resolution, dass natürlich Kritik an Israels Politik möglich sei, auch mit der beschlossenen Antisemitismus-Definition, die Israel explizit erwähnt. Gitta Konnemann aus der Unionsfraktion formuliert es so.
Es geht nicht um ein Verbot übrigens von Kunstwerken, sondern um klare Regeln für Haushaltsmittel und die Möglichkeit, diese zurückzufordern. Und in aller Deutlichkeit, wer Israel delegitimiert oder verteufelt, wer jüdische Künstlerinnen und Künstler von Veranstaltungen ausschließt, kann keine Steuergelder verlangen.
Was auch deutlich wurde bei dieser Aussprache im Bundestag, die Debatte um das Spannungsverhältnis zwischen Antisemitismusbekämpfung und Israelkritik im Kultur- und Wissenschaftsbereich ist längst nicht abgeschlossen. Und auch dies betonten viele Redner. Die beschlossene Resolution ist kein Schlusspunkt. Sie setzt nur einen Rahmen durch das deutsche Parlament.
Wladimir Balzer über die Resolution gegen Antisemitismus, die heute im Bundestag verabschiedet wurde und die sicherlich auch die Kulturszene weiterhin beschäftigen wird. Aber an der Flut an Ticker und Eilmeldungen hat seit gestern ja nicht nur die Bundespolitik mitgemischt. In unserem Kulturpodcast Lakonisch Elegant wurde heute rausgezoomt und nochmal auf die Wahl in Amerika geschaut. Und es wurde auch ein Fazit gezogen darüber, ob die Empfehlungen vieler amerikanischer Popstars im Wahlkampf für Kamala Harris denn rückblickend etwas gebracht haben. Die Kulturjournalistin Aida Bajernijad war gerade 5 Monate als Stipendiatin in Los Angeles und hat bei einer Reise durchs Land mit vielen Menschen über den Einfluss der Popstars gesprochen.
Es hat auf jeden Fall etwas gebracht, als Taylor Swift gesagt hat, registriert euch zur Wahl. Mhm, okay. Weil das war ein konkreter Actionpoint, eine konkrete Praktik, ein konkreter Aufruf. Es bringt etwas, um Aufmerksamkeit zu bringen auf vielleicht vergessene oder ignorierte soziale oder internationale Themen. Aber ob es einem Kandidaten sympathischer oder unsympathischer macht, das weiß man einfach schlicht nicht. Ich fand es interessant zu sehen, wie viele Leute sich dann doch für die Demokraten ausgesprochen haben. Aber aus meiner Zeit jetzt in den USA habe ich auch gemerkt, es kam verhältnismäßig spät.
Ja, so hat Kulturjournalistin Aida Bajernijad den Einsatz vieler amerikanischer Popstars wahrgenommen und diesen Eindruck in unserem Kulturpodcast lakonisch elegant geteilt. Das lakonische Wahlstudio fragt in der aktuellen Folge, welche Rolle Memes, Rhythmus und Popkultur bei den Wahlen gespielt haben. Und zu hören gibt's die ganze Folge in der Deutschlandfunk Kultur App.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Viktoria Eglau.
Nachdem er beim Deutschen Buchpreis leer ausgegangen war, hat der Schriftsteller Clemens Meyer nun den Bayerischen Buchpreis gewonnen. Für seinen 1056-Seiten-Roman Die Projektoren. Das wurde am Abend auf der Internetseite des Bayerischen Buchpreises bekannt gegeben. Für die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung war auch die Autorin Martina Hefter nominiert, die den Deutschen Buchpreis gewonnen hatte, für ihr Buch »Hey, guten Morgen, wie geht es dir?« Die Verleihungszeremonie hatte Clemens Meyer wütend verlassen. Den Bayerischen Buchpreis in der Kategorie Sachbuch erhielt der Soziologe Steffen Mau für sein Buch »Ungleich vereint, warum der Osten anders bleibt«. Den Bayern II Publikumspreis gewann Leonie Schöler für ihr Buch »Beklaute Frauen«. Donna Leon bekam den Ehrenpreis des bayerischen Ministerpräsidenten. In Istanbul ist ein Filmfestival von seinen Organisatoren abgesagt worden, aus Protest gegen das Verbot der Vorführung des Eröffnungsfilms. Lokale Behörden hatten untersagt, dass der Film Queer mit dem britischen Schauspieler Daniel Craig gezeigt wird. Die Begründung, der Film enthalte provokante Inhalte, die die öffentliche Ordnung stören könnten. Die Streaming-Plattform Mubi, die das Festival organisiert hatte, gab die Absage heute nur wenige Stunden vor der geplanten Eröffnung bekannt. Die Filmschau sollte im Stadtteil Kadıköy auf der asiatischen Seite Istanbuls stattfinden. Mubi kritisierte, das Verbot des Films sei eine Behinderung der Kreativität und der freien Meinungsäußerung. Der Film, der bei den Filmfestspielen in Venedig Premiere feierte, erzählt von einer Liebesbeziehung zwischen zwei Männern und enthält explizite Sexszenen. Homosexualität ist für weite Teile der türkischen Gesellschaft ein Tabuthema. Der langjährige Leiter der Passionsspiele im bayerischen Oberammergau, Christian Stückel, ist für die Aufgabe bestätigt worden. Der 62-Jährige soll auch die nächste Aufführung im Jahr 2030 leiten. Der erstmalige Wettbewerb um den Posten des Spielleiters hatte für Aufsehen gesorgt. Stückel führt nun zum 5. Mal die Regie bei den Passionsspielen. Seinen Plänen zufolge sollen die Figuren weiterentwickelt, antisemitische Motive sollen entfernt werden. Die Passionsspiele gehen auf ein Gelübde aus dem Jahr 1633 zurück. Damals gelobten die Oberammergauer, das Leiden, Sterben und die Auferstehung Christi aufzuführen, wenn niemand mehr an der Pest sterben sollte. Seitdem wird die Passion alle 10 Jahre aufgeführt. Walter Heinowski war einer der bedeutendsten Dokumentarfilmer der DDR. Jetzt ist der Regisseur im Alter von 96 Jahren in Berlin gestorben. Das teilte der Eulenspiegel Verlag mit, dessen Gründer Heinowski war. Zu seinen bekanntesten Filmen gehört Piloten im Pyjama aus dem Jahr 1968, ein Interviewfilm mit Piloten von über Vietnam abgeschossenen US-Kampfflugzeugen. Zusammen mit seinem Regiekollegen Gerhard Scheumann baute Heinowski Ende der 60er Jahre das Studio H&S auf für ihre Filmproduktionen. Diese waren im Kern antifaschistisch, antimilitaristisch und solidarisch mit den Befreiungsbewegungen weltweit, so der Eulenspiegel Verlag.
Das war Viktoria Eglau mit den Kulturnachrichten hier bei Fazit. Mit seinem Epos um den Physiker und Erfinder der Atombombe Julius Robert Oppenheimer hat Regisseur Christopher Nolan Anfang des Jahres gleich 7 Oscars abgeräumt. Und jetzt hat auch das Theater die Geschichte um den Vater der Atombombe aufgegriffen. Der italienische Autor Stefano Massini hat sein Oppenheimer-Stück Manhattan Project genannt, nach dem militärischen Atomforschungsprojekt, dessen wissenschaftliche Leitung Oppenheimer 1942 angenommen hatte. Ja, und heute wurde das Stück von Regisseur Stefan Bachmann am Wiener Burgtheater inszeniert. Es war die deutschsprachige Erstaufführung. Kritiker Martin Thomas Pesel hat frische Eindrücke für uns mitgebracht. Guten Abend, Herr Pesel.
Schönen guten Abend, Frau Oeschli.
Ja, vor allem seit dem Film von Christopher Nolan ist Oppenheimer ja ein sehr bekannter Stoff. Ehrlich gesagt ist ja eigentlich auch klar, wie die Geschichte um ihn ausgeht. Ja, die Bombe wurde natürlich gebaut. Wie macht Massini aus dieser Geschichte mit bekanntem Ausgang jetzt eine spannende Story?
Ich würde gar nicht mal sagen, dass er versucht, eine spannende Story zu erzählen. Dramatisch macht er sie jedenfalls nicht, denn sein Stück ist in Erzählform geschrieben. Die Figuren sprechen über sich in der dritten Person. Massinis Interesse besteht eher darin, die historischen Figuren zu beleuchten und ihre Erlebnisse auf eine mystische, geradezu religiöse Ebene zu heben, durch zahlreiche alttestamentarische Bezüge im Text und auch indem er Symbole, Motive einführt, die immer wieder wiederholt werden. Also so taucht zum Beispiel öfters auf, dass Greta Garbo Superman und Bela Lugosi als Dracula Ende der 30er Jahre gerade sehr in waren. Wichtig für diese Mystik ist ihm auch, dass die Hauptfiguren, die schließlich in Oppenheimers Team die Möglichkeiten einer Atombombe erforschten, allesamt geflohene jüdische Ungarn waren, die sich so ein kleines Mini-Ungarn in New York aufgebaut haben. Das geht so weit, dass er der Gruppe den Mathematiker Paul Erdős hinzurechnet, obwohl der de facto gar nicht dabei war. Also das sind alles Unterschiede zum Film. Er charakterisiert diese Ungarn sehr schön im ersten Teil, nach und nach auch aufgrund ihrer Vergangenheit und anhand, noch so ein Symbol, anhand der Koffer, mit denen sie Ungarn hinter sich gelassen haben. Hier haben wir auch ein Tonbeispiel, da wird der Leo Szilard von seinem Freund Jenő Wigner eingeführt.
Das hier ist nicht mein Zuhause! Das ist Durchreise! Es wird doch nicht so sein, dass du ein Bankschaft bist.
Ein Bankschaft? Aber nein. Atome sind Atome, mein Freund, alle verschieden.
Und der Bankschaft ist ein Nostalgieatom. Der Bankschaft ist so besessen von der wahnsinnigen Sehnsucht, nach Hause zurückzukehren, dass er um sich herum sonst nichts mehr wahrnimmt.
Ein Bankschaft?
Einstein hat seinen Koffer doch auch ausgepackt. Er ist seit 5 Jahren hier. Was Einstein tat, war Gesetz.
Aber Leo Szilards Koffer war nicht der von Einstein.
Mit 39 Jahren war Leo Szilard bereits ein geschätzter Physiker.
Leo Szilard?
Ein höchst anerkannter Wissenschaftler.
Leo Szilard?
Publikationen überall.
Leo Szilard?
Gemeinsam mit Einstein, Erfinder eines außergewöhnlichen Kühlschranks.
Der außergewöhnliche Kühlschrank. Also der Koffer ist ein ganz wichtiges Leitmotiv bei Massini, aber auch der Versuch, physikalische Formeln auf Zwischenmenschliches umzulegen. Das ist im Erzähltext immer wieder drinnen. Und dieses Motiv verbindet diese 4 auch mit ihrem späteren Chef Robert J. Oppenheimer, der auch ein klarer Gegensatz zum Film überhaupt erst in der zweiten Hälfte des Stückes auftaucht. Ja.
Über Oppenheimer möchte ich auch sprechen, denn seit dem Christopher Nolan-Film habe ich da so eine ganz genaue Vorstellung im Kopf, dass ein Mann in einem gut geschnittenen, sehr klassischen Anzug, ein Hut darf natürlich nicht fehlen, lässt sich dieser klassische Look denn auch auf die Kostüme und das Bühnenbild in Wien übertragen?
Auf die Kostüme absolut. Anzug, Dreiteiler in leicht abweichenden Textilfarben, Hüte, wie Sie sie kennen, auch aus diesem Film. Das Bühnenbild stammt von Olaf Altmann, einem Stammbühnenbildner von Stefan Bachmann. Und das rettet mit seiner klaren, einfachen und abstrakten Setzung diesen sehr textlastigen Abend, zumindest über weite Strecken. Die Bühne im Akademietheater ist eigentlich nicht zu sehen. Über die ganze Breite steht eine schwarze Wand, in deren Mitte ist ein Kreis ausgenommen. Und in diesem Kreis befindet sich ein vertikal drehbares Rad, ein Hamsterrad sozusagen, unterteilt durch ein Kreuz in vier Segmente. Und 6 der 7 Schauspieler sind während ihrer Erzählstellen sehr viel damit beschäftigt, in diesen Segmenten herumzuklettern, die Balance zu wahren, auch mal die Schieflage auszuhalten. Und so entstehen zusätzlich zu sehr viel Text auch sehr schöne Bilder.
Jetzt gibt es gerade auch sowieso viel Neues in Wien. Ich möchte kurz auf Schauspieler Max Simonischek zu sprechen kommen. Der hat heute Abend als Oppenheimer seinen Einstand gegeben, als Burgtheater-Ensemble-Mitglied. Und dann war das auch für Stefan Bachmann die erste Inszenierung in seine Rolle als Burgdirektor. Vielleicht ein Satz zum Schauspiel und dann noch die Frage, wie der neue Chef denn ankommt in Wien mit seiner Arbeit.
Ja, also Max Simonischek ist ein bisschen unglücklich in dieser Inszenierung, weil er eben erst in der zweiten Hälfte so richtig seine Protagonistenrolle ausspielen kann. Und er ist auch der Einzige, der sich nie körperlich im Hamsterrad verausgaben muss, was die sicherlich unbeabsichtigte Folge hat, ein bisschen faul zu wirken. Ich würde gerne Timo Strutzenberger hervorheben. Der ist ein Burgrückkehrer. Wir haben ihn vorhin als Szilard gehört. An dem hat mir besonders gefallen, dass er das Wenige, was er an Charakterarbeit bei einem solchen Text möglich ist, genutzt hat. Er gestaltet so eine schüchterne, stets auf der Lauer liegende Figur und bricht immer wieder diesen melodischen, aber auch durch diese Anlehnung ans Biblische ein bisschen monotonen Rhythmus des Textes. Bachmann hat ja in Wien schon früher immer wieder inszeniert, also er ist als Regisseur kein kompletter Neuling, hat er auch aus Köln einige eigene Inszenierungen mitgebracht. Als Person gilt er als allemal sympathischer als sein Vorgänger Martin Kuschel, was schon mal ihn gut hier ankommen lässt. Seine Programmierung ist bisher auch eher auf der sicheren Seite. Skandale gab es keine und die größten Publikumshits bisher sind Soloabende mit Musik, die von Schauspielern selbst erarbeitet wurden. Also künstlerisch alles andere als bahnbrechend, aber virtuos und das scheint das Wiener Publikum sehen zu wollen.
Ja, dann vielen Dank für diesen Zwischenstand aus Wien, Martin Thomas Pesel. Oppenheimer gibt es jetzt also nicht mehr nur im Kino, sondern auch in einer deutschen Theaterfassung. Wir schauen jetzt nach Sofia. Dort hat es heute eine Protestaktion vor dem bulgarischen Nationaltheater Ivan Vassov gegeben, bei der es zu gewaltvollen Ausschreitungen gekommen ist. Anlass für die Aktion war die Premiere eines Theaterstücks von George Bernard Shaw. Ultranationalistische Gruppen sehen das bulgarische Volk durch das Stück diffamiert und haben deswegen zum Protest aufgerufen. Silke Hane berichtet.
Es ist Abend in Bulgariens Hauptstadt Sofia. Vor dem Nationaltheater Ivan Vassov haben sich mehrere hundert Menschen versammelt. Viele haben bulgarische Flaggen bei sich, weiß, grün, rot. Andere tragen traditionelle Tracht. Auch mit Plakaten protestieren sie gegen das Theaterstück, das der Hollywood-Star John Malkovich drinnen im Theater heute inszeniert. Die Waffen und der Mann, ein Stück von George Bernard Shaw, das im Serbisch-Bulgarischen Krieg von 1885 spielt. Das Stück ist mehr als 120 Jahre alt. Es gilt als Stück gegen Krieg und gegen die Überhöhung der romantischen Liebe. Doch an seinem Inhalt stören sich die Menschen, die heute vor das Nationaltheater gekommen sind. Diese Inszenierung, diese Schmähung, die hier aufgeführt werden soll, zieht das Werk unserer Armee in den Dreck. Äußerst beschämend und demütigend für das bulgarische Volk. Was wir hier erleben, ist Wahnsinn. Solche Stücke können auf dem Territorium Bulgariens und insbesondere im Nationaltheater nicht aufgeführt werden. Das ist Wahnsinn und er muss hier und jetzt enden. Solche Inszenierungen darf es nie mehr geben. Als der Direktor des Theaters, Vasil Vassiljev, herauskommt und versucht, mit der Menge zu reden, wird er niedergebrüllt. Die Demonstranten zerreißen sein Hemd. Nur mit Hilfe der Polizei schafft er es zurück ins Gebäude. Aufgebracht und mit zitternder Stimme wehrt er sich gegen die Vorwürfe der Demonstranten. Wir machen keine antibulgarische Inszenierung, sondern Kultur, die in keiner Weise die Würde von irgendjemandem verletzt. Es ist beschämend, dass 2024 jemand Zensur will. Bitte, Sie haben das Stück nicht gesehen, Sie haben es nicht gesehen. Ich bin bereit, zurückzutreten, wenn man will, aber schauen Sie es sich zuerst an, verurteilen Sie uns nicht im Voraus. Was ist das für eine Desinformation? Das ist nicht unser Land. Der Protest vor der Tür. Er ist das Machwerk mehrerer ultranationalistischer Gruppen. Sie behaupten, das Theaterstück verhöhne das bulgarische Volk und die Armee und versuchen das mit Zitaten wie diesem aus dem Stück zu belegen.
Diese neuen Bräuche sind nicht gut. All dieses Waschen ist nicht gut für die Gesundheit. Es ist nicht natürlich. In Philippopolis gab es einen Engländer, der sich jeden Morgen nach dem Aufstehen mit kaltem Wasser wusch. Widerwärtig. Das kommt alles von den Engländern. Ihr Klima macht sie so schmutzig, dass sie sich ständig waschen. Sehen Sie sich meinen Vater an. Er hat sein ganzes Leben lang nicht gebadet und ist 98 Jahre alt geworden. Der gesündeste Mann Bulgariens. Es macht mir nichts aus, mich einmal in der Woche vor den Leuten zu waschen, aber jeden Tag ist geradezu lächerlich.
Werden hier die Bulgaren als unreinlich verhöhnt? In den Augen der vermeintlichen Patrioten schon. Nationalistische Strömungen genießen auch in Bulgarien aktuell Aufwind. Das Land steckt in einer tiefen politischen Krise. Vor nicht einmal 2 Wochen gab es die 7. Neuwahl in 3,5 Jahren. Danach flogen massive Stimmenfälschungen auf. Das Mediensystem des Landes gilt als dysfunktional. Seit Jahren ist die Verbreitung russischer Propaganda zu beobachten, die gegen die Westausrichtung des NATO- und EU-Mitglieds feuert. Auch der bulgarische Schriftstellerverband ließ sich vor diesem Hintergrund dazu verleiten, scharfe Kritik an der Aufführung von Malkovichs Inszenierung zu üben. Der Vorsitzende Bojan Angelov schlägt dabei in die gleiche Kerbe wie die nationalistischen Gruppen. Dieser Krieg, in dem 10.000 Bulgaren gegen 48.000 Serben kämpften, war ein vaterländischer Krieg. Er hat Bulgarien erhalten. Niemand hat das Recht, sich über die Bulgaren lustig zu machen, wer auch immer er sein mag, aus Hollywood oder auch wenn er vom Mond ist. Wer hat ihm das erlaubt, und zwar mit staatlicher Finanzierung? Angelov kritisiert also die bulgarischen Behörden dafür, die Aufführung ausgerechnet im Nationaltheater zugelassen zu haben. Theaterdirektor Vasil Vassiljev will sein Theater und dessen Beschäftigte vor den nationalistischen Auswüchsen im Land schützen. Er appelliert dafür auch an die Politik des Landes. Wenn es heute einen Premierminister, einen Präsidenten und eine Regierung gibt, werden sie sich für das Recht der bulgarischen Bürger einsetzen, für das Recht der bulgarischen Künstler, ihre Kreativität frei auszudrücken. John Malkovich, der schon öfter auf bulgarischen Bühnen zu Gast war, zeigte sich schon vor dem Abend verwundert von dem Aufruhr um seine Inszenierung. Die Unterstellung, er wolle ein Theaterstück aufführen, um sich über Bulgarien lustig zu machen, amüsiere ihn. Zu den Ausschreitungen hat Malkovich noch nicht Stellung bezogen.
Silke Hane hat für Fazit von den Protestaktionen vor dem bulgarischen Nationaltheater Ivan Vassov berichtet. Bestehende Machtverhältnisse aufzeigen, hinterfragen und kritisieren, Kunst nicht nur im Museum auszustellen, mit ihr hinauszugehen und dadurch gesellschaftliche Veränderungen bewirken, all das sind Themen, die die politische Gegenwartskunst bis heute bewegen. Einer der Urväter dieser Konzeptkunst und damit ein wichtiger Wegbereiter für junge politische Künstlerinnen und Künstler von heute ist der 88-jährige Hans Hake. Der Deutsch-Amerikaner wurde schon in den 60er und 70er Jahren international bekannt durch seine Kunst, mit der er zu einer lebhaften Demokratie beitragen wollte, aber auch dadurch, dass seine kritischen Werke immer wieder von Ausstellungen ausgeschlossen wurden. Am bekanntesten ist seine Installation im Innenhof des Reichstagsgebäudes, der Neon-Schriftzug der Bevölkerung wird da von wildem Pflanzenwuchs umrahmt. Und jetzt zeigt die Schirnkunsthalle Frankfurt eine Retrospektive. Rudolf Schmitz war dort und hat sich erstmal gewundert.
Wie, das soll Hans Hake sein? Ein blaues Segel aus Chiffon, das über einem Ventilator luftige Tänze aufführt, ein mit Gras bewachsener Erdkegel, ein weißer Wetterballon, der vor einem Ventilator schwebt, eine waagerecht aufgehängte, mit Wasser gefüllte Plastikröhre, in der eine Luftblase umherwandert, die nach labilem Gleichgewicht sucht. Eine echte Überraschung, dieser Eröffnungssaal mit dem Frühwerk der 1960er Jahre. Damals pflegte der in Köln geborene Künstler engen Kontakt mit der Düsseldorfer Zero-Bewegung. Kuratorin Ingrid Pfeiffer.
Also ich nenne Hake immer den bekannten Unbekannten. Ich wollte gerne Hake eigentlich nochmal von vorne neu entdecken und vielleicht auch zeigen, dass er nicht ein trockener Konzeptkünstler ist, sondern ganz im Gegenteil. Ein Künstler, der um 1960 beginnt, eigentlich an allem teilzunehmen, was heute noch irgendwie rezipiert wird seit den frühen 60er Jahren. Also von Op-Art, Kinetik, Conceptual Art, Zero. Er war bei allem dabei, bei jeder bedeutenden Ausstellung von Anfang an.
Und dann diese Fotoserie. Besucher und Besucherinnen auf der zweiten Documenta von 1959. Zwei Burschenschaftler vor Kandinsky, eine mit ihrem Kleinkind spielende Mutter vor einem Pollock, ein älteres Paar, das konsterniert im Katalog blättert. Diese Bilder hatte Hake als 23-jähriger Werkstudent auf der Documenta gemacht, ganz nebenbei und aus dem Handgelenk.
Da erkennen wir schon den echten Hake. Er sieht die Bruchstellen, er sieht die Reibungen in der Gesellschaft. Mit analytischem Blick erkennt er, was der Knackpunkt ist. Die Gesellschaft der 50er Jahre war noch nicht auf die Documenta vorbereitet. Da prallen Welten aufeinander. Und aus diesen Bruchstellen, aus diesen Reibungen macht er sein ganzes Leben lang diese appellativen Werke.
Die Wende zum Politischen kommt mit dem Beginn der 1970er Jahre. Da untersucht er die Machenschaften der New Yorker Schapolsky-Immobiliengruppe. 142 Schwarz-Weiß-Fotografien von Häusern in der Bowery und in Harlem, 142 maschinengeschriebene Karten, auf denen die größte Immobilienkonzentration unter der Kontrolle einer einzigen Gruppe dokumentiert wird, nachgeschlagen im Grundbuchamt. Diese Arbeit des seit 1965 in New York lebenden Künstlers ist 1971 für eine Einzelausstellung im Guggenheim-Museum vorgesehen. Das Guggenheim lehnt ab. 14 Jahre lang bekommt Hake in New York keine Ausstellung mehr. Ähnlich geht es Hake mit dem Manet-Projekt, konzipiert für das Jubiläum des Wallraf-Richartz-Museum Köln. Auf Tafeln erläutert der Künstler, welche gesellschaftlichen und ökonomischen Positionen die Personen bekleideten, denen das berühmte Spargelstillleben Édouard Manets von 1880 einmal gehörte und was dafür bezahlt wurde. Die Auskünfte zu Hermann Josef Abs, der beim Erwerb des Bildes für das Museum eine wesentliche Rolle gespielt hatte, gefallen dem Museumsdirektor ganz und gar nicht. Er lädt Hans Hake wieder aus. Eine Arbeit zum Schokoladenproduzenten und Kunstsammler Peter Ludwig mit dem Titel »Der Pralinenmeister« sorgt für vergleichbaren Skandal. Kuratorin Ingrid Pfeiffer.
Und auf diesen Tafeln stehen unendliche Informationen über ihn als Unternehmer, wo er fragwürdige Dinge gemacht hat, als Kunstsammler, als Mäzen, als jemand, der Steuern spart, der Stiftungen benutzt. Sehr, sehr viele Details, wo man heute noch schluckt und sagt, hui.
Hat Hans Hake Humor? Gelegentlich blitzt er auf, zum Beispiel in der Geburtsurkunde des ersten Sohnes, der 1969 auf die Welt kommt. Auf das amerikanische Dokument mit Fußabdruck des Babys hat Hake einen Stempel gesetzt. Collaboration Linda and Hans Hake. Auch das 4 Meter große bronzene Pferdeskelett, das jetzt in der Außenrotunde der Schirn steht, reizt zum Lachen. Gift Horse, der Titel, also geschenkter Gaul. Um seinen Vorderhuf ist eine Geschenkschleife gewickelt, auf der eine elektronische Anzeige die aktuellen Frankfurter Börsendaten durchlaufen lässt. Eine schöne Parabel für die merkantile Grundströmung unserer Gesellschaft, vor allem angesichts des dreuenden Weihnachtsmarktes rund um die Schirn-Kunsthalle. Die Börsendaten übrigens bieten sich da in roter Schrift. Als wäre es das Fazit dieser großartigen Schau. Hans Hake, das ist doch dieser Künstler, der in bildmächtigen Werken die inneren roten Fäden freilegt, die unsere Gesellschaft und unsere Welt durchziehen.
Hakes Werk ist also immer noch aktuell und ab morgen auch für alle zu sehen. Die Retrospektive in der Schirnkunsthalle in Frankfurt läuft bis zum 9. Februar 2025. Ja, das Wiener Burgtheater war heute schon dabei in der Kultur vom Tage hier bei Fazit. Auch über John Malkovichs Inszenierung am bulgarischen Nationaltheater Ivan Vassov haben wir gesprochen. Aber ein etwas anderes Theater, das gibt's ja auch vor unserer Haustür. Und es spielt auch in den Feuilletons von morgen. Die Kulturpresseschau ist das jetzt mit Tobias Wenzel.
Im Journalismus spricht man ja selbstverständlich davon, dass man eine Geschichte mache, sagt der Schweizer Rechtswissenschaftler und Philosoph Lorenz Engi im Gespräch mit der Welt. Von den Geschichten ist der Weg natürlich nicht weit zum Drama, zur Dramatisierung. Als sähen sie ein Drama, als säßen sie im Theater, so fühlen sich gleich mehrere Feuilletonisten, wenn sie auf die gescheiterte Ampelregierung und den Wahlsieger Donald Trump blicken. Trump lüge, drohe, beleidige und sei von vielen nicht trotzdem, sondern gerade deshalb gewählt worden, formuliert Jörg Henschel seine These in der Süddeutschen Zeitung. Trump kann tun und sagen, was er will, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen. Für seine Fans verkörpert Trump die Freiheit, von der sie träumen und die sie insgeheim für ein Recht halten, das ihnen genommen wurde. Henschel erinnert an Trumps Werdegang. Trump ist nicht als Baulöwe berühmt geworden, sondern als Reality-Star, der einen Baulöwen namens Donald Trump spielt. Der Schauwert der Serie The Apprentice lag vor allem in der theatralischen Demütigung von Berufsanfängern. Auch Dirk Knippals hat Theaterassoziationen. Endlich konnten alle Lindner wie einen Bösen von Shakespeare ausbuhen. Für einen Abend stand Scholz dagegen wie ein tragischer Held da, schreibt Knippals in der Taz zum Ampel aus. Wie gut er, Scholz, dastand als die Verkörperung des aggressiv-staatsmännischen, innerlich simmernd vor Empörung und zugleich des pflichtbewussten Kapitäns, der das sinkende Schiff noch im Untergang aus der Gefahrenzone steuern will. Über Lindner? Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen. Drama pur, emotionaler können Hanseaten nicht. Letzte Vorstellung, titelt das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen. Der Vorhang ist gefallen, niemand applaudiert. Die 3 Jahre Ampelregierung deutet die FAZ als Typenkomödie und stellt 6 dieser Typen, also Akteure des Theaterstücks, vor, unter goldgerahmten Fotos. Robert Habeck etwa als träumender Held, Christian Lindner als Königsmörder und Olaf Scholz als schwacher Herrscher. Der schwache Herrscher wirkt auf einmal zur Stärke entschlossen. Seinen Kopf wendet er hin und her, als rede er nicht zu ein paar Journalisten, sondern zum ganzen Volk, schreibt Theaterkritiker Simon Strauß über den Moment, als Scholz die Entlassung Lindners und das Ende der Koalition bekannt gab. Aber zum Schluss habe die Kamera einen Teleprompter eingefangen und die Täuschung des Getäuschten offenbart. Die Rede war vorbereitet, der Zorn nur gespielt, die Stärke seine schwächste Leistung. Über Christian Lindners Pressekonferenz am selben Mittwochabend schreibt Judith Lemke, er behaupte, er habe seine Mitwirkung an der Regierung nicht mehr mit seinem Gewissen vereinbaren können. Und so steht er hier und kann nicht anders, denn das Publikum mag keine berechnenden Königsmörder, das weiß auch Christian Lindner, und hofft womöglich, dass er seine Rolle in neuer Regie weiterspielen darf. Was Michael Hahnfeld auf derselben FAZ-Seite über die Theaterfigur des Überläufers, nämlich über Volker Wissing, schreibt und welches Shakespeare-Stück ihm da in den Sinn kommt, lesen Sie bitte selbst. Denn das Schlusswort soll Hans Zippert mit seinem Blick auf Wissing haben. Vielleicht könnten sich ja alle ein Beispiel an Volker Wissing nehmen, schreibt Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt. Der Verkehrsminister hat das neue Selbstbestimmungsgesetz gleich dazu genutzt, das Geschlecht zu wechseln und ist jetzt kein Liberaler mehr, sondern nonbinär. Das heißt, er fühlt sich keiner Partei zugehörig. Eine richtungsweisende Entscheidung. Wenn alle FDP-Kollegen so gehandelt hätten, wären keine Neuwahlen nötig.
Das war die Kulturpresseschau heute mit Tobias Wenzel. Und das war es auch hier bei Fazit für heute. Ich bin Charlotte Ühlschlegel. Machen Sie es gut.